Im Internet gibt's ein Foto von einer Kräuterverpackung. Diese Kräuterverpackung hat weniger Inhalt. Das steht auf dieser Verpackung drauf. Der Preis bleibt gleich. Der Markenverantwortliche, der dieses Foto gepostet hat, sagt dazu: Das ist halt einfach so, der Klimawandel hat zugeschlagen, ist so, weil ist so. Dieses Foto und der Kommentar ist eingebunden in einen LinkedIn-Beitrag. Dieser geht viral, 35.000 Likes, 2,5 Millionen Abrufe und ich bleibe zurück mit der Frage, ist eine ehrliche Kommunikation nicht viel erfolgreicher als eine zugespitzte? Darum geht's in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen!
Ja, hi und herzlich willkommen zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde des guten Marketinggeschmacks. Heute eine doch recht nerdige Episode, weil sie reüssiert auf einen LinkedIn-Beitrag. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Der Markenverantwortliche, von dem ich hier gesprochen habe, ist Sebastian Bernbacher von Froster. Und es ging im übertragenen Sinne um eine ehrliche Form von Kommunikation. Ist so, weil ist so, hat er gesagt. Also die Froster Kräuterverpackung hat weniger Inhalt zu gleichem Preis, eine geplante Shrinkflation, ihr merkt, nerdige Episode. Ja, und darüber ist kommuniziert worden. Und das hat die Leute so dermaßen getriggert, dass dort eben Reichweite entstanden ist. Im Guten. Ich habe mich direkt gefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Wieso konnte diese Form von Kommunikation so eine Reach gewinnen? Das habe ich mit Sebastian besprochen. Er ist Gast in dieser Episode und ich habe einen zweiten Gast, weil es hat mich nicht losgelassen, dieses Thema. Joost van Treek, Marken- und Konsumpsychologe. Und wir haben so allgemein über die Wirksamkeit von ehrlicher Kommunikation gesprochen. Das alles in dieser Episode. Die Tonqualität im Interview mit Sebastian bitte ich zu entschuldigen. Mir ist es nicht gelungen, die Prozesse in diesem Fall in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Los geht's.
Heute dürfen wir ganz mutig sein. Es geht um ehrliche Kommunikation. Dann gehen wir auf die Vorteile ein und singen ganz laut so. Ist so, weil ist so. Macht viel mehr Bock auf morgen. Ist so, weil ist so. Macht viel mehr Bock auf morgen. Macht viel mehr Bock auf morgen. Macht viel mehr Bock auf morgen.
Ja, moin. Ich bin Sebastian Bernbacher von Froster. Bei Froster bin ich seit Mai Geschäftsführer für unseren Out-of-Home-Bereich, unser Food-Service-Geschäft. Und davor war ich ein bisschen mehr als 4 Jahre Marketingleiter für die Marke Froster in Deutschland.
Sebastian, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, Marke made by Froster. 3 Attribute dazu. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie versteht ihr Marke, die Marke Froster?
Für uns das wichtigste Wort ist bei uns das Reinheitsgebot. Essen, wie es sein sollte, so wie wir unsere Produkte interpretieren. Und in der Wahl unserer Stilmittel geht es uns darum, geradlinig und demütig zu kommunizieren.
Geradlinig und demütig, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie kommuniziert man geradlinig und demütig?
Also es gibt so eine, ich setze mal eine Prämisse oder so, ich nenne das ist so, weil ist so. Da geht es ein bisschen darum, wie wir sind und wie wir auch verstanden werden wollen und auch auftreten wollen, ist, indem wir wirklich über die Dinge reden, die uns wichtig sind. Essen, wie es sein sollte, gute Produkte, die richtig gut schmecken und die nach dem Froster-Reinheitsgebot gekocht werden. Wenn es jetzt darum geht, wie wir das machen, welcher Stil unserer ist, geht es uns darum, schnörkellos und nahbar zu sein. Und Eigenlob, Effekthascherei und Superlative ist nicht unseres. Das Beste hier, die Größten da, das wird man von uns nicht hören. Sondern es geht bei uns um die Sache. Und dementsprechend kommunizieren wir auch auf die Art und Weise und geben auch zum Beispiel nicht zu allem immer als ungefragt unsere Kommentare ab.
Ja, und das kommt offensichtlich an und ich beziehe mich hier nochmal auf den eingangs erwähnten LinkedIn-Beitrag von Sebastian, den wir im Folgenden nochmal ganz kurz rezitieren werden. Ich habe meine bezaubernde KI-Assistenz wieder am Start, die immer fleißige R3-BAM3. Liebe R3-BAM3, stöber doch mal bitte durch die Annalen des Internets und finde diesen entsprechenden LinkedIn-Beitrag und lies ihn mal vor, gerne auch mit 1-2 Reaktionen aus den Kommentaren darauf.
Weniger Inhalt als vorher steht seit Anfang des Jahres auf der Hälfte unserer Kräuterverpackungen. Mitte letzten Jahres mussten wir die Füllmenge einiger Kräuter verringern und zusammen damit auch die Verpackung verkleinern. Warum? Die Kosten für den Kräuteranbau auf unseren Feldern in Rheinland-Pfalz haben sich extrem verteuert. Grund ist leider der Klimawandel. Lange Dürreperioden im Wechsel mit starken Regenfällen. Beides führt zu erheblichen Ernteausfällen. So Kräuter sind ganz schön wetterfühlig. Deshalb ging es leider nicht anders. Wir haben unseren Verbraucher die Veränderung im Vorfeld auf unseren Kanälen angekündigt, erklärt und die Gewichtsangaben auf der Verpackungsvorderseite entsprechend angepasst. Uns erreichten dazu Stimmen, dass wir das noch hätten besser machen können, weil nicht jeder auf Social Media unterwegs ist. Stimmt natürlich. Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Also haben wir einen zusätzlichen Hinweis vorne drauf gemacht und für weitere Informationen auf die Seite der Kräuterboxen. Auch das passte nicht jedem. Was los mit euch? Seid ihr verrückt? Jetzt kaufen es doch erst recht weniger Leute. Vielleicht ist das so. Vor allem ist es aber ehrlich. Und allein das zählt bei uns. Ob auf der Zutatenliste, bei der Herkunftsangabe oder eben beim Gewicht. Keine Tricks, keine Geheimnisse. Jetzt nach knapp 3 Monaten können wir sagen, es ist soweit alles okay. Niemand ist eskaliert. Aber klar, unsere Kräuter sind auch nicht das emotionale Epizentrum des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Vielleicht kommt die Keule noch. So oder so, wir würden es wieder so machen. Falls es euch demnächst ans TK-Kräuterregal verschlagen sollte, könnt ihr ja mal schauen, was das mit euch macht.
Toller Artikel. Ich mag's, wenn jemand ehrlich ist. Das ist so selten geworden, vor allem im Hinblick auf nicht so gute Nachrichten. Für mich ist das beherztes präventives Vorgehen.
Klasse Beispiel für Transparenz gegenüber VerbraucherInnen. Ich wette, das wird sich mindestens mittelfristig auszahlen.
Transparenz, genau so. Damit kann jeder leben. Sebastian Bernbacher, bravo.
Das war irgendwie so ungeplant, die irgendwie meine 15 Minuten auf des Ruhms sozusagen, würde ich mal denken. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das daraus wird. Ich hatte mir da ehrlicherweise auch gar nicht mehr so viel bei gedacht. Ich habe das einen Tag vor meinem Urlaub gemacht. Und dann ist das wirklich sehr groß geworden und viel, viel größer, als ich hätte mir denken können, und hat dazu geführt, dass ich noch aus dem Urlaub, dann haben sich Journalisten gemeldet, Fernsehstationen und so weiter. Das ist dann, ja, war spannend.
Ja, spannend auch deswegen, also bei 200 Millionen Views würde ich mir sagen, wer braucht da noch Mediapläne, ne? Aber dummerweise lässt sich sowas ja nicht so richtig steuern, diese ganze Welt der Viralität.
Nee, genau, es war jetzt auch tatsächlich, an anderer Stelle hieß es auch, dass ganz cleverer PR-Coup und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht da auch gedacht hat, naja, ganz, ganz planlos bin ich da jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite hätte ich aber auch nicht gesagt, dass das jetzt so in diese Richtung geht. Deswegen hatte ich in der Notizpost hatte ich auch darauf hingewiesen, dass es nicht das emotionale Epizentrum ist des Lebensmitteleinzelhandels, weil es eben Kräuter sind, weil ich das auch nicht zu groß an irgendeine Thema Effekthascherei an die große Glocke hängen wollte, sondern eben beschrieben habe, was wir gemacht haben, weil wir glauben, dass das das Richtige ist, dass es dafür gute Gründe gibt und dass das eben kein Trick ist, in irgendeiner Form jemanden hinters Licht zu führen. Und wie was bei uns immer so ist, wollte einfach für Transparenz und Klarheit sorgen. An der Stelle, weil wir eben da vorher nicht so viel zu gesagt hatten. Wir hatten das auf unseren Social-Kanälen angekündigt. Wir hatten das auf unserem Unternehmensblog, auf unserer Webseite. Also wir hatten das schon erzählt. Da hatte ich das nochmal zum Anlass genommen, als dieses Foto kam, dieses Bekannten unserer Kollegin, da ich gesagt, guck, einer hat's ja doch gesehen, ne, so. Und dann habe ich daraufhin das dann mal erwähnt und das hat das dann eben diese Reise genommen, sag ich mal.
Die war nicht schlecht. Also wenn es ja schon ein paar Wochen her und auch wenn das nicht die Intention war, aber die Frage sei gestattet, habt ihr das denn gemerkt in den Scannerdaten? Also hat das einen Effekt gehabt? Konnte man das messen?
Nee, also ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt, aber in den Wochen danach das nicht. Was wir natürlich gemerkt haben, wir haben viel positives Feedback bekommen. Manche Leute haben auch gesagt, so, dass sie das irgendwie ein bisschen komisch finden oder dass doch da irgendwie doch Kalkül und Trickserei dahinter ist. Gut, jeder hat seine Meinung, man kann auch nicht alle, es geht doch nicht darum, Leute auf seine Seite zu ziehen oder jetzt irgendwie doch in irgendeiner Form für sich zu gewinnen, sondern wir hätten das so oder so, wir haben es ja auch schon vorher, wir hatten, wie gesagt, ja schon gemacht, wir hätten es so oder so gemacht, wir würden es auch wieder tun. Und das ging jetzt nicht darum, jetzt hier irgendwie großen Media-Value zu bekommen, sondern darum, die Dinge so zu machen, dass wir auch in den Spiegel gucken können, uns mit einem geraden Rücken hier durch die Tür gehen, weil das gehört auch zur Wahrheit. Wir hatten das letzten Sommer aus den Gründen, die du angerissen hattest. Wir hatten unfassbar schwierige Erntesituation. Es war sehr lange sehr heiß. Unsere Kräuter kommen aus Rheinland-Pfalz, so dass die Dürre da richtig zugeschlagen hatte. Und dann hatte es sinnflutartig geregnet, Hagel. Es hatte nicht nur unsere Kräuter getroffen, sondern auch den Spinat, so dass wir da nicht umherkamen. Wir haben dann diese Anpassung vorgenommen, wir haben die Verpackung verkleinert und haben dann auch eben die, oder vereinheitlicht und auch dann eben die Grammatur angepasst.
Ja, das war die kurze Geschichte von Sebastian über diesen LinkedIn-Post, seine 15 Minuten Ruhm, so wie er das so schön gesagt hatte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sind wir auf das Thema Nachhaltigkeit als Kommunikationsmerkmal gekommen. Also haben das versucht, so ein bisschen auf eine Metaebene zu ziehen. Und ich habe Sebastian befragt, was seine Erfahrungen sind zu Nachhaltigkeit in der Kommunikation. Sollte man es besser kommunizieren oder sollte man es ganz sein lassen? Frei nach dem Motto, don't call it nachhaltig.
Also erstmal von mir aus, ich bin da auch, ich finde das Wort ausgereizt, aber nicht das, was für was es steht. Das ist relevanter denn je. Den Menschen finden es per se immer gut, wenn man irgendwas Gutes macht. Ob das jetzt für die Umwelt ist, wenn es um CO2 geht, ob das Thema Tierwohl ist, ob das Arbeitsbedingungen ist, whatever. Ja, aber wenn man sich mal rückbesinnt, um was es bei uns eigentlich geht, wir verkaufen Lebensmittel. Also im allerersten Schritt, wenn es auch darum geht, was man kommuniziert, interessiert das die Menschen ist. Was die Menschen interessiert ist, dass das, was sie kaufen, schmeckt. Deswegen ist auch bei uns der Kern, wenn es um die Kommunikation geht, dass wir um unser Produkt reden, weil wir auch da ist eine, unsere Denke ist, du bist nur so gut wie dein Produkt. Wenn das nicht gut ist, wenn das nicht schmeckt oder die Qualität der Zutaten nicht stimmt, na, gerade bei Leuten, die das zum ersten Mal kaufen, das ist immer nur einmal eine Chance für den ersten Eindruck, die kaufen das dann nicht mehr. Egal wie smart deine Kommunikation ist oder egal wie progressiv dein Purpose ist. Wenn das Ding nicht schmeckt, dann wandert es nicht in den Einkaufskorb. Und darum geht es auch in der Kommunikation. Wenn man jetzt über die großen relevanten Kanäle denkt. Aber natürlich nutzen wir unsere Kanäle auch, gerade da, wo wir auch in Austausch mit den Verbrauchern und den Usern gehen können. Und da bieten sich natürlich auch die digitalen Kanäle an, die unterschiedlichsten, wo es eben auch einen Dialog geben kann, wo es Rückmeldungen gibt, wo wir über die weiterführenden Themen gehen, die auch ein bisschen in der Tiefe, ein bisschen komplexer sind. Es muss auch verstanden werden können. Also sonst hat man verfällt sonst in diese Motivation, möglichst viel zu senden, weil man so viel glaubt, Wichtiges und Relevantes zu haben, was einem am Herzen liegt. Man haut das dann raus und dann kann es aber gar nicht aufgenommen werden. Dann ist ja schon im Kern die Kommunikation gescheitert, ne? Sondern dieses Sender-Receiver-Ding, man muss sich schon überlegen, was man erzählt, wann man es erzählt, wie man es erzählt, dass die Leute damit auch es auch aufnehmen können und auch verarbeiten können. Und genau das ist auch eben bei den etwas komplexeren Themen. Deswegen verdichten wir ja auch auf Medien wie zum Beispiel Out-of-Home-Plakaten, das muss ja extrem verdichtet sein. Aber da, wo du eben den Raum hast und gerade auch, wenn es komplex ist, wo es auch vielleicht jemand von uns mal ein bisschen erzählen kann, Hintergründe geben kann, ob das jetzt ein Podcast ist, Interviews sind oder mal Essays sind oder ein Vortrag, da kannst du das ganz anders zum Leben erwecken.
Wollen denn immer mehr Leute auch wissen, was sie da kaufen? So, also das ist ja alles erstmal das, wo die ganze Regulierung auch europäischerseits hingeht, die VerbraucherInnen zu informierten VerbraucherInnen zu machen bei Kaufentscheid, transparente Konsumentscheidungen mehr oder weniger so zu treffen. Wie nehmt ihr das wahr am Regal oder auch vor allen Dingen in der Rückverfolgung zu euren Kundinnen und Kunden, in der Kommunikation mit ihnen? Wollen sie das denn tatsächlich? Ist das zunehmend so, dieser Need nach Transparenz?
Ja, das ist so. Also wir merken schon, dass das, was wir tun oder um was es uns geht, was wir immer unter Essen, wie es sein sollte, so irgendwie versuchen zu umschreiben, dass das schon immer relevanter wird, dass die Menschen immer mehr sich dafür interessieren, dass das sicherlich auch durch die Möglichkeiten, wie man sich informieren kann, auch immer mehr natürlich auch gefördert wird und das Ernährungsbewusstsein dementsprechend steigt. Aber es ist nicht so, dass das jetzt dass das jetzt für alle gleich relevant ist. Das ist dann auch bei vielen Produkten, ist es tatsächlich gar nicht relevant, weil das die Menschen auch gar nicht hören wollen, dass das jetzt irgendwie das und das als Zutaten hat gegenüber dem und dem, weil dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen. Als Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Fastfood isst, ne, wenn man jetzt dann sagt, ah, das ist echt total super, weil da ist das und das nicht drin, das interessiert dich aber gar nicht meistens. Ne? Du hast jetzt gerade richtig Bock auf einen Burger oder so, oder Pommes oder wie auch immer, oder wenn es ein Schokoriegel ist. Da geht es um Genussmoment, um Pleasure, wie man das immer so schön im Marketing nennt. Da ist jetzt der vernünftige Teil des Gehirns, der will da gar nicht angesprochen werden von manchen Verbrauchern, ne? Oder für manche Verbraucher. Ja. Aber rein grundsätzlich, wenn man jetzt mal bei uns bleibt, merken wir das auf jeden Fall. Also, dass die Leute auch immer, dass wir immer mehr Rückfragen bekommen, wie das genau ist. Ich merke es natürlich auch dankenswerterweise, dass uns natürlich auch freut in der Entwicklung unserer Marke, unseres Geschäfts, dass wir da diese Rückmeldung bekommen. Und wir denken und sind ja sicher, dass das auch immer mehr so sein wird, aber das kommt auch nicht von ungefähr. Da fließt von uns natürlich auch viel für unsere Arbeit auch viel Aufwand rein. Und wir werden auch immer weitermachen, weil, wie gesagt, es geht um Lebensmittel, die müssen vor allen Dingen gut schmecken. Dann haben wir noch immer unseren Markenkern, um den es uns geht, unser Reinheitsgebot. Aber das müssen wir den Menschen auch kontinuierlich immer wieder erklären, warum wir das machen, warum wir dann glauben, dass das Richtige ist. Und dann in der Hoffnung, dass wir das Richtige erzählen zum richtigen Zeitpunkt.
Bam, Bock auf morgen! Ja, das war Sebastian Bernbacher von Froster. Und ich habe schon angekündigt, dass wir noch einen zweiten Gast haben, Joost van Treek, Marken- und Konsumpsychologe von Kronbach. Mannigfaltige Erfahrungen in der Beobachtung von Menschen. Und das wird er uns gleich erklären, warum eigentlich dieses Stück authentische, ehrliche Kommunikation diesen Reach bekommen könnte und was Menschen von Kommunikation, auch gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, wirklich erwarten. Also, wir faden rein in dieses Gespräch, weiter geht's.
Eigentlich bin ich Professor für Werbe- und Konsumentenpsychologie. Aber weil mein Herz sehr für die Praxis schlägt und gerade in der Werbung halt die Praxis, die Realität so nah an der Wissenschaft ist, weil das ja direkt im Raum funktioniert und schnell funktioniert, habe ich auch noch einmal Kronbach gegründet. Als Kronbach können wir sehr wenig und das dafür aber besonders gut, glaube ich, nämlich psychografische Zielgruppenanalysen. Das bedeutet, wir gehen immer auf den Grund, warum kaufen denn die Menschen, weil das Warum ja eigentlich der Startpunkt ist, um die richtigen kommunikativen Entscheidungen zu treffen.
Was passiert da draußen eigentlich? Ist das eine Art Zeitenwende womöglich im Kommunikationsmarkt? Und was können wir im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation vielleicht auch daraus lernen?
Also ich glaube, das sind wirklich so ein, zwei, drei Effekte, die wir da haben. Einmal ist es natürlich sehr spezifisch für Froster. Ja, Froster hat ja vor vielen Jahren, wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, sich dazu entschieden, zu diesem Reinheitsgebot auf künstliche Inhaltsstoffe und Ähnliches zu verzichten, dass alles, was hinten drauf steht, dass man das auch nachvollziehen kann, dass es keine E-Nummern sind oder irgendwelche Oxidanz, sonst irgendwas, was kein Mensch versteht, sondern halt einfach eine sehr klare, offene Kommunikation zu machen, mit den KundInnen so zu sprechen, dass sie es auch verstehen und halt nur das reinmachen, was auch Mutti zu Hause in der Küche ins Essen tut. Das heißt, das war ja schon mal so eine Grundüberzeugung, eine Grundhaltung, die man da auch durchgezogen hat. Ich glaube, das war anfangs auch ziemlich, ziemlich schwer für Froster. Ich glaube, die mussten dadurch ganz schöne Tiefen gehen, um jetzt damit halt sehr weit vorne zu sein in so einem Trend, wo wir sind mit sehr viel mehr Gesundheitsbewusstsein, Ernährungsbewusstsein und Ähnlichem, dass sie damit dann nach vorne gekommen sind. In diesem gleichen Duktus ist natürlich völlig auf einer Linie auch so offen zu kommunizieren, wenn man quasi etwas rausnimmt aus der Packung, halt gleicher Preis, aber weniger Inhalt, dort zu sagen, ja, wir wollen einfach, dass unsere KonsumentInnen das verstehen. Wir wollen die nicht verscheißern, sondern offen kommunizieren. Eigentlich haben die bei Froster nichts Besonderes gemacht, sondern sind sich einfach nur treu geblieben. Ja, das Besondere ist, dass das einfach so speziell und toll ist. Das ist aber nicht so dieses eine Badge auf der Kräuterverpackung, sondern ich glaube, es liegt einfach in der Grund-DNA von Froster, einfach so drauf zu sein. Auch die Art und Weise, die Kommunikation, die man dort gemacht hat, wo man dann auch quasi mit so kleinen Outtakes und kleinen Fehlern in den Spots plötzlich gearbeitet hat und da ein bisschen authentischer und echter unterwegs war. Ich glaube, das ist alles in einer kommunikativ, in einer hervorragenden Linie, wo Froster nicht viel riskiert hat, sondern einfach die eigene Markenpersönlichkeit damit einfach voll erfüllt hat, diese Erwartung daran. Also von daher schon mal rein kommunikativ würde ich sagen, gibt ja viele andere Kommunikationsexperten, ist es allein von der Ebene schon mal super. Dann haben wir natürlich einen psychologischen Effekt. Und dort würde ich sagen, haben wir sogar zwei psychologische Effekte, die da passieren. Nämlich unsere Aufmerksamkeit ist quasi so ausgerichtet, dass wir Unterschiede wahrnehmen. Mhm. Ja, das heißt, was rückt in den Kern unserer Aufmerksamkeit, unserer Wahrnehmung? Nämlich der Unterschied, wenn sich etwas verändert. Deshalb bin ich immer der Meinung, wenn man mal einen Werbespot machen würde im TV, im linearen TV, der einfach nur einen schwarzen Screen zeigt, 5 Sekunden lang, und dann irgendwie sagt, jetzt bitte XY kaufen, das wäre erfolgreich. Warum? Weil in den ganzen Waschmittel, Schokopralinen, Reisewerbung, tralala, ist dann plötzlich zwischendurch der dunkle Screen. Und das ist der Moment, wo wir plötzlich auf den Fernseher gucken und denken, ist der Fernseher kaputt? Ja, vorher ist das einfach an uns vorbeigetrallert, weil das quasi eine Sache ist, und wenn es dann raussticht, dann erzeugt das eine besondere Aufmerksamkeit. Dort haben wir natürlich etwas, was rauspiekt, etwas, was unerwartet ist, dass auf der Packung mir gesagt wird, da ist weniger Inhalt. Wir kennen nur Packungen, auf denen draufsteht 30% extra, noch bessere Rezeptur, tollere Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Und da ist dann plötzlich mal eine Kommunikation, die dagegen verstößt, etwas, wo man plötzlich schon mal aufmerksam wird. Das ist schon mal der erste Punkt, wo man einen Riesenpunkt mitmachen kann. Und das ist aber auch etwas, was ich natürlich mit der Zeit abschleifen kann. Das ist die Frage, müssen wir das jetzt immer so machen? Ja, nee, wir sind ja auf Abweichung programmiert. Wenn das jetzt alle so machen, dann ist es plötzlich nichts mehr Besonderes und dann fällt es nicht mehr auf. Das war jetzt das Glück von Froster oder Clever, als Erste das zu machen. Die Nächsten, die es machen, da schreit dann schon kein Hahn mehr nach. Da sagen alle, ja, hat Froster ja schon gemacht und so. Und der Dritte, da interessiert sich dann überhaupt niemand mehr dafür. Und dann haben wir noch etwas. Ich spreche immer davon, dass wir Menschen haben ein Werbeimmunsystem. Das bedeutet, wir sind ja einfach maximal überlastet mit allen möglichen Informationen. Wir sind dauerhaft gefragt, ist unser Gehirn quasi so im Automatikmodus gefragt, welche Information ist denn relevant und welche ist irrelevant. Und dazu gibt es sogenannte Heuristiken, so Daumenregeln. Und die kann man an der Stelle übersetzen in ein Werbeimmunsystem. Sobald etwas sehr werblich wirkt, wird es sehr schnell aussortiert. Ja, einfach automatisch, bevor das überhaupt ins Zentrum kommt, ist so, boah, das ist jetzt wieder irgendwie Sale und nochmal billiger und sonst was. Und da kommt Froster, glaube ich, mit dieser Kommunikation eben auch raus, weil das, was man dort gemacht hat, ist ja, Mensch, das ist bei LinkedIn. Das hat zwar 2,5 Millionen Kommentare, aber ob das jetzt wirklich auch eine 2,5 Millionen Reichweite in der käuferrelevanten Zielgruppe und so, ne, du kommst von RTL, das ist dann wieder nochmal ein bisschen was anderes. Da haben wir jetzt alle schön in unserer Marketing-Bubble das abgefeiert. Wie gut das jetzt ganz draußen, ob das denn in der gleichen Kraft sich auch draußen wieder darstellt, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich halt Werbeimmunsystem, und ich habe da plötzlich etwas nicht ganz so werblich mal verkauft. Ne? Weil ist so, es ging gar nicht darum, Werbung zu machen, sondern zu sagen, wir machen hier einfach ein anderes Statement. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und dann als Nächstes mit dieses Werbeimmunsystem, warum haben wir denn überhaupt so ein Werbeimmunsystem? Weil wir einfach gelernt haben, dass werbliche Kommunikation einfach zu 90% werde ich ein bisschen veräppelt. Ja, mir wird erzählt, das ist immer noch großartiger und noch größer und noch leckerer und noch geschmeidiger und noch weiß nicht was alles. Das heißt, ich fühle mich quasi grundsätzlich veräppelt von Werbung. Selbst wenn es stimmt, ziehe ich das erstmal in Zweifel. Und an der Stelle, wenn dann eine Kommunikation kommt, die halt sagt, nee, wir geben einfach zu, dass wir weniger reingemacht haben, das ist natürlich ein extrem positiver Punkt.
Das beste Targeting für mehr Relevanz und Wirkkraft, wie ihr das bei euch auf der Website auch immer beschreibt, ne, ist es nicht einfach dann auch diese ehrliche, authentische Kommunikation für ein anderes Werbeimmunsystem,
ja,
so einen neuen Schritt?
Genau, im Grunde haben wir Werber, Generationen von Werberinnen und Werbern in den vergangenen 100 Jahren, sind wir quasi selber schuld. Warum möchte denn keiner Werbung sehen? Ja, weil wir einfach hauptsächlich Mist produzieren. Mal ganz ehrlich, es gibt leider wenige Ausnahmen, die grandios und toll sind, die man sich gerne anschauen will, aber das meiste fühlt sich einfach echt blöd an und ich fühle mich irgendwie immer hinters Licht geführt. Deshalb ist es tatsächlich ein frommer Wunsch, Kommunikation halt wieder zurückzubringen zu mehr Ehrlichkeit, zu mehr Aufrichtigkeit. Ich weiß, wenn man ganz weit zurückdenkt in der Geschichte, da hat Werbung mal geheißen, Verbraucherinformation. Mhm. Ja, und wenn es denn wirklich aufrichtig, ja, also erst vor Werbung war es Reklame und dann Verbraucherinformation, aber wenn ich das wirklich verstehe als offene, ehrliche Verbraucherinformation, dann hat es natürlich auch einen echten Mehrwert. Und wenn wir das dahin zurückbringen, dann kann Werbung das auch wieder schaffen. Das ist ja so, wie Menschen sich freiwillig den Super Bowl anschauen wegen der Werbung. Ja, weil das der Ort ist, an dem ich erwarte, dass Werbung einfach toll ist. Und da schlägt das Immunsystem nicht zu, sondern ich gucke mir das genau an, weil dort die Erwartung ist, dass das gut ist.
Der immer stetige gleiche Fluss der bisherigen Werbung, der gelernten Werbung der letzten Jahrzehnte, fördert quasi dieses Werbeimmunsystem. Wir alle haben intuitiv sind wir auf Autopilot unterwegs, weil wir denken, Werbung ist eh so richtig, nicht so richtig das Richtige, was sie da so sagen. Ich glaube da nichts und das ist halt da, weil es halt da ist. Und das ist eigentlich aber auch schon die erste psychologische Barriere, die es zu überwinden gilt, um nachhaltiges Konsumverhalten zu fördern. Da müssen wir über drüber hinweg. Wir müssen das Werbeimmunsystem irgendwo durch Kraft einer ehrlichen, authentischen Kommunikation überlisten.
Genau. Und das ist also Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiger Konsum. Auch dort fühlen wir uns als Verbraucher ganz schnell einfach auch hinters Licht geführt. Ne? Es gibt einfach so viel Greenwashing und so viele Dinge, wo dann, wenn man wirklich nachforscht, man feststellt, das ist alles gar nicht mehr so grün und so nachhaltig, wie das da irgendwie auf die Packung gibt. Wird. Ja, wir pflanzen für jede Kiste Bier einen Baum oder sowas. Ja, da fühlen wir uns halt eben auch sehr schnell in das Licht geführt und das ist total schlecht für Projekte und Aktivitäten, die es ernst meinen, weil die eben auch nicht ernst genommen werden. Die haben erstmal einen Malus, weil man denkt, naja, schon wieder so einer, der mich hier ein bisschen betuppen will.
Ist das denn dieses neue Bedürfnis nach Ehrlichkeit, ist das überhaupt so neu? Du hast ja früher gesagt, das sind Verbraucherinformationen. Wir haben es ja auch viele Jahre mit uns machen lassen und der Erfolg von Kampagnen, die eben nicht diesen ehrlichen Weg beschritten haben, war ja auch immer da. Es gab ja Gründe, warum es auch so gemacht worden ist.
Ja, es ist natürlich irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Man kann immer darüber diskutieren, was denn überhaupt Marketing ist. Ich habe schon mal in einem anderen Vortrag gesagt, so man hat ja die Möglichkeit, ich kann loslaufen und irgendwie ein Silit Bang oder ein Bref oder sonst irgendwas kaufen, so ein Reiniger im Superheldengewand für 2,79 Euro. Oder aber ich kann es machen, wie mir das im WDR-Verbrauchermagazin gezeigt wird, ein bisschen Essig und ein bisschen Natron und ich weiß nicht was, Zitronensäure und Wasser auffüllen, dann habe ich für 14 Cent einen Bartreiniger, der genauso gut ist. So, jetzt ist an der Stelle natürlich die Frage, ist es quasi der Weisheit letzter Schluss, dass wir uns quasi nur noch alles selber zusammenmischen und unsere Kräuter nur noch selber aus dem eigenen Garten holen und weil es dann günstiger ist oder immer die günstigeren Produkte haben. Letzten Endes ist Werbung ja eben auch ein Storytelling, ein Geschichtenerzählen. Wir kaufen ja quasi mit Produkten immer ein bisschen ein Kinoticket mit. Ich weiß doch, wenn ich so einen Superhelden Bartreiniger kaufe, ist mir doch ziemlich klar, dass der nicht 28 Mal besser ist als alles andere. Aber irgendwie fühlt sich das schon gut an. Ja, und das ist, deshalb sage ich, das ist quasi wie so ein Kinoticket. Ich gehe auch ins Kino und weiß, ich werde hier 2,5 Stunden, bekomme ich eine Geschichte hier vorgefilmt, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, aber es ist einfach schön. Und deshalb ist das quasi so ein Vabon-Spiel, wo ich sage, naja, ich muss schon irgendwie eine schöne Geschichte erzählen, aber im besten Falle den Verbraucher nicht hinters Licht führen. Ich glaube, das passiert einfach viel zu häufig, dass so ein Verbraucher hinters Licht geführt wird. Das ist ja genau das Thema gerade, Shrinkflation, die Verpackungen bleiben gleich, der Inhalt wird immer weniger.
Eine Wirksamkeit einer ehrlichen Kommunikation muss man sich qua Markenarbeit verdienen. Also einen gewissen Track Record braucht man schon. Die Leute müssen einem das abnehmen. Dann vertragen sie auch zum Beispiel in diesem Fall einer offenen Shrinkflation einer Kräuterverpackung. Darüber hinaus gilt es natürlich, sich auch abzuheben durch die Art der Kommunikation. Also der besagte schwarze Bildschirm in einer Werbepause kann einen einmaligen Aufmerksamkeitseffekt erzeugen. Genau. Aber dann muss man auch weitermachen und sich wieder was anderes einfallen lassen. Genau, so und der dritte Punkt ist eben, überwinde das Werbeimmunsystem und schaffe es so, damit bei den Verbrauchenden auch wieder für mehr Vertrauen zu sorgen in den Konsumentscheidungen. Super, das war Joost van Treek. Joost, vielen Dank, dass du dich trotz Grippe für dieses kurze Insight hier noch zur Verfügung gestellt hast. Wenn ihr euch mit Joost über Bartreiniger unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen, aber natürlich ganz sehr viel mehr über Werbepsychologie, über Konsumverhalten, über VerbraucherInnenverhalten. Das alles nämlich bei uns auf dem BAM Bock auf Morgen Festival am 25. und 26. September in Berlin. Alles in den Shownotes verlinkt. Joost, dir gute Besserung und ich freue mich auf September. Danke.
Ich auch. Bis dahin. Bye-bye.
Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, der Sommer schlägt bei euch auch nochmal zu, so dass es schön ist. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.
Auf Wiedersehen.